Ich gebe noch die Überschrift zum zweiten Teil von Kapitel 6. Wir werden jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen. Wir werden einiges überspringen. Es geht um Arabisch 4, Punkt. Es gilt, Fleiß an den Tag zu legen, sagt der Verfasser. Es gilt, Fleiß an den Tag zu legen. Kapitel 6, die Verse 11 bis Ende, das heißt bis Vers 20. Der nächste Abschnitt im ersten Teil des Hebräerbriefes erhält das Symbol Groß G, Punkt, Groß G, Punkt. Überschrift: Jesus Christus ist hoher Priester nach einer höheren Ordnung. Jesus Christus ist hoher Priester nach einer höheren Ordnung. Diese Überschrift oder dieses Thema betrifft zur Hauptsache Kapitel 7. Aber schon Kapitel 6, Vers 20, also der letzte Vers in Kapitel 6, berührt es, sodass wir den Text so bezeichnen, 6,20 bis 7,28. Kapitel 6, Vers 20 bis Kapitel 7, Vers 28. Ich gebe die Einteilung dieses Textes. Die Einleitung, also Arabisch 1, Punkt, das Einleitende, haben wir in Kapitel 6, Vers 20. Mit der Aussage in diesem Vers leitet er die Gedanken von Kapitel 7 ein. Und Kapitel 7 wird dann wie folgt aufgeteilt. Arabisch 2, Punkt. Über die Person des Melchisedek, über die Person Melchisedeks, nach der die Ordnung Jesu Christi benannt ist. Nach dieser Person ist die Ordnung Jesu Christi benannt. Kapitel 7, Verse 1 bis 10. Da geht es um die Person dieses Priesters. Arabisch 3, Punkt. Der Rest des Kapitels. Warum diese Ordnung höher ist, denn die aaronitische. Warum diese Ordnung höher ist, denn die aaronitische. Die Verse 11 bis 28. Ich werde dieses Kapitel nicht besprechen als solches. Ich will eingehen auf die ersten Verse, auf einiges in den ersten Versen. Zunächst einmal lesen wir Vers 1. Beachten wir, dass Kapitel 7 nicht mit einem neuen Satz beginnt, sondern Kapitel 6 fortsetzt mit einem Denn. Denn dieser Melchisedek, und jetzt kommt ein Gedankenstrich, und das Eingebaute geht bis fast zu Ende von Vers 3. Der Kernsatz lautet so: Dieser Melchisedek, Ende Vers 3, bleibt Priester für immer. Das ist der Kernsatz, mit dem man beginnt. Das ist die Aussage. Dazwischen fügt er etwas zur Person des Melchisedeks ein. Er ist zum Beispiel König von Salem. Das dürfte die frühere Bezeichnung sein des späteren Jerusalem, Priester Gottes des Höchsten, der Abraham begegnete, wann? Und das ist für den Schreiber wichtig, nicht nur, dass er Abraham begegnete, nicht nur, was dort geschah, sondern genau, wann das geschah. Denn das macht Melchisedek umso größer. Melchisedek begegnet Abraham auf dem Höhepunkt seines Lebens. Als dieser zurückkehrte, nachdem er die Könige geschlagen hatte, das war ein außerordentliches Ereignis. Man muss sich das einmal vorstellen. 1. Mose 14 berichtet von einem für damalige Verhältnisse wahrscheinlich von einer Art Weltkrieg. 4 Könige gegen 5. Schlagen Sie die damalige Weltkarte auf, dann ist da große Bewegung. Von Ost bis West, im Westen wird gekämpft, an der östlichen Seite des Mittelmeers. Aber es ist ein ungeheurer Kampf, nicht nur an der Stelle wird gekämpft, offenbar an verschiedenen Stellen wird gekämpft. Also ein großer Krieg ist das schon. Aber das ist für den Schreiber, Verfasser von 1. Mose 14, nicht das Wichtigste, dass hier Geschichte festgehalten werden soll, als in Form von Weltkrieg, sondern was ist die Heilsgeschichte in der Weltgeschichte? Kapitel 14 haben wir ein ausgezeichnetes Beispiel von Heilsgeschichte inmitten von Weltgeschichte. In dieser turbulenten Zeit handelt Gott mit einem Mann, seinem Erwählten, mit Abraham. Und als dann sein Neffe Lot unglücklicherweise, aber gerechterweise, es ist die Führung Gottes, verwickelt wird in diese Auseinandersetzungen, wird gefangen genommen, weil er sich ja hineinbegeben hatte in die Bevölkerung, die im Krieg verwickelt war. Er wurde also mitgeführt, das kennen wir. Also er wird weggeführt und sie gehen zurück, wollen zurückgehen in ihre Gegend, woher sie kamen. Das heißt die Könige. Dazu muss man die damalige Handelsstraße begehen und die führt zunächst in den Norden und dann geht es dem Bogen entlang über Damaskus. Das ist die große Handelsstraße. Man umgeht die Wüste, die im Süden liegt. Aber sie kommen bis Damaskus und dort holt Abraham sie ein mit seinen 300 Knechten, die jetzt losschlagen. Und Gott gibt sie in ihre Hand und sie retten Lot. Ich nehme an, dass Gideon später Abraham zum Vorbild genommen hat. Er hat ja seine Bibel gekannt. Und er tut dasselbe wie Abraham, teilt seine Truppen auf in 3 Teile, sodass er sie von 3 Seiten bedrängen kann. Und das ist natürlich eine Strategie. Dadurch ergibt sich der Anschein, als ob jetzt eine große Armee auftreten würde. Nun, Gott handelt und rettet Lot und dann kommt er zurück. Also, wenn man bedenkt, was dort geschehen ist, ein Mann mit 300 nicht geradezu zum besten trainierten Soldaten, ja, Abraham war ja nicht ein Kriegführer, ein General, er war ein Mann, der Sedek, ein Schattenbild von Gott, dem Höchsten. Die 2 Könige begegnen Abraham. Der König von Sodom begegnet ihm und der König von Salem begegnet ihm. Und da geschieht zweierlei. Nein zum König von Sodom, ja zum König von Salem. Und zu diesem Zeitpunkt sagt der Schreiber hier geschah das Entscheidende und dort stellt sich heraus, wie groß Melchisedek ist. Er war nicht nur größer denn Abraham, sondern größer denn Abram, als Abram auf seinem Höhepunkt stand, was seinen Ruhm betraf. Wenn wir Abram rühmen wollen, hier war Gelegenheit dazu, ja. Aber Melchisedek war noch größer. Abram beugt sich vor ihm, gibt ihm den Zehnten von allem, das er gewonnen hat. Was heißt das? Der Zehnte wurde Gott gegeben. Die Priester in Israel waren Vertreter Gottes. Und somit gab man Gott über die Priester seinen Zehnten. Damit sagte man, meine ganze Ernte, alles, was ich gewonnen habe, kam von dir und gehört dir. Und nun sagt der Verfasser, schaut einmal, Abram erkennt Melchisedek an als den rechtmäßigen Vertreter Gottes und gibt ihm den Zehnten, der Gott gebührt. Eine sehr wunderschöne Geschichte dort in 1. Mose 14, die hier erwähnt wird. Noch einiges zur Person Melchisedek in Stichworten. Melchisedek führt inhaltsreiche Namen, die das Wesen des Messias ankündigen. König von Salem, Priester Gottes des Höchsten, König der Gerechtigkeit, König des Friedens, Salem, Shalom oder Salam im Arabischen, Shalom im Hebräischen, Friede, König des Friedens. Das sind Namen des Messias, er ist also ein Bild vom Messias. Er ist nicht der Messias, er ist nicht Jesus, er ist ein Mensch, der Jesus ähnlich gemacht wird, sagt der Verfasser. Dadurch ergibt sich die Lösung des Rätsels, mit dem man immer wieder zu tun hat bei diesem Text. Er ist nicht eine Theophanie, das heißt eine Gottesoffenbarung. Übrigens, es sprach jemand am Tisch von einem Juden, glaube ich, wenn ich richtig mitgehört habe, der behauptete, die Juden würden die einzige Religion sein, die einen unsichtbaren Gott hätten. Wir bräuchten auch Jesus, also Gott geoffenbart im Fleisch. Ja. Man könnte diesem lieben Mann daran erinnern, wenn er seine Bibel kennt. Die meisten Juden kennen nicht ihre Bibel. Das war eine Überraschung für mich, als ich mit Juden zu tun bekam. Aber man kann ihm zeigen, von der Bibel, die er anerkennt als seine Bibel, dass Gott sich reichlich geoffenbart hat in recht sichtbarer Form. Er hat also auch gedacht, dass Israel das auch brauchte. Ja. Gott hat sich nicht nur in der Sichtbarkeit, Unsichtbarkeit verhalten. Gott ist immer wieder sichtbar geworden. Schon im Garten Eden, ganz zu Anfang, war er in Berührung mit Adam und Eva. Aber als sie sündigten, natürlich wurde er für sie dunkel. Melchisedek führt inhaltsreiche Namen, die das Wesen des Messias ankündigen. Weiter Gedanke. Melchisedek hat keine Ahnentafel, wie zum Beispiel die Erzväter, die diese Leser ja hochhalten, oder die Priester, die sie hochhalten. Ich hörte einmal von einem Stamm, der das Evangelium bekam und dann auch die Bibel, das ist oder wenigstens Teile. Und dann lesen sie Matthäus 1, dann den Stammbaum von Jesus. Aha, das muss eine wichtige Person gewesen sein, sagten sie. Ja. Und das machte sie neugierig und haben so weitergelesen. Ja. Für uns ist das vielleicht nicht so interessant. Ja. Was ist schon ein Ahnung? Besonders wenn man durch die Geschichte gewürfelt worden ist, ja, wie manche von ihnen. Besonders für Mennoniten ist Ahnentafel manchmal sehr wichtig, damit sie sich irgendwo da in der vierten oder fünften Generation spätestens treffen, ja, und dann verwandt sind. Aber Gott sei Dank, er hat diese Ahnentafeln uns weggenommen, damit wir uns einmal auf die Ahnentafel Jesu konzentrieren können. Ja. Aber Gott hat alles richtig gemacht in der Schrift. Er, Es ist etwas dort für jeden auf der Welt, das ihn zieht, ja. Nun, für die Leser dieses Briefes waren Ahnentafeln sehr wichtig. Aber jetzt kommt der Schreiber und sagt, schaut einmal, hier ist jemand, für den die Ahnentafel im Verborgenen bleibt. Sie ist nicht zu Papier gekommen. Du siehst nichts auf Papier, als wenn er keine hätte. Natürlich hat er eine, ja. Das ist klar. Aber man weiß nicht um sie. Er kommt gleichsam aus dem Nichts hervor. Und so war es mit Jesus. Er kam und war da, war geboren, dann ging er wieder weg. Und ihr denkt, er ist nicht so wichtig, weil er jetzt nicht zu sehen ist. Ihr wollt gern den sichtbaren Gottesdienst da. Was man sieht, was man hört, ja, das ist euch wichtig, ja. Ihr seid ja fleischlich gesinnt, könnt ihr sagen mit Paulus. Aber denkt daran, schon im Alten Testament gab es einen solchen wie Jesus. Der war auch unsichtbar, gleichsam. Plötzlich tritt er da auf. Aber Abraham, der große Sichtbare, von dem ihr viel haltet, der da einen Sieg erringt, der gibt ihm seinen Zehnten. Und er segnet diesen. Und der Größere ist es ja, der den Geringeren segnet, ja. Also es liegt klar auf der Hand. Seine Beweisführung hat er kurz und bündig geführt. Melchisedek wird kein Lebensende, keine Nachkommenschaft zugeschrieben, wie bei den Erzvätern, die alle ihren Platz haben. So wird Jesus von niemandem abgelöst. Niemand kommt nach Melchisedek, wie wenn er der Letzte und der Ewige ist. Und das ist ein Bild von Jesus, bei dem das wirklich so ist. Niemand löst Jesus ab, er bleibt in Ewigkeit. Melchisedek ist also Abbild von Christus. Melchisedek bleibt in dieser Weise Priesterin ewiger Bedeutung. Und auch Christus und seine Tat haben bleibende Bedeutung und Wirkung. Da Geschlechtsregister im Alten Testament wichtig waren, im Besonderen für Priester, fällt auf, dass dieses bei einer so bedeutenden Person wie Melchisedek fehlt. Er ist also eine unabhängige Größe. Priester, die Ahnentafeln haben, die sind Größen innerhalb einer Größe. Aber Melchisedek ist eine Größe für sich. Geburt und Tod des Melchisedek sind nicht erwähnt. Er bleibt auch ohne Ablöser, wie gesagt. So bleibt er im Gedächtnis des Lesers und vor Gott ein Priester ohne Ende. So wird Melchisedek vom Heiligen Geist, Jesus Christus, ähnlich gemacht. So heißt es in Vers 3 Ende. Aber dem Sohne Gottes ähnlich gemacht wird. Auf diese Weise durch die Geschichtsschreibung. Noch Vers 4. Schaut aber und seht. Das Wort bedeutet, schaut hin, betrachtet. Nehmt ihn für Augen. Schaut aber und seht, wie groß dieser ist. Warum sollen sie Melchisedek betrachten und sehen, wie groß er ist? Nun, wenn er ein Bild von Jesus Christus ist und er selbst groß ist und das Bild ja kleiner ist als die Realität, wie groß muss dann Jesus sein? Er zieht ihnen Melchisedek vor Augen, führt ihnen vor Augen, damit sie über Melchisedek einen neuen Blick bekommen für die Größe des Herrn Jesus. Deshalb hat er sie schon vorbereitet. Immer wieder Melchisedek, Melchisedek, Melchisedek. Ja. Einige Male hat er schon von ihm gesprochen. Das hat sie, ihre Neugier wahrscheinlich geweckt. Aber er sagt, Moment, ich kann jetzt nicht weiterschreiben. Ihr seid ja taub da, ihr könnt ja nicht, ihr wisst nicht, wovon ich spreche. Ich werde noch mehr sagen, aber ich möchte euch vorbereiten. Und jetzt hat er sie vorbereitet und jetzt spricht er und zeichnet ihnen ein neues Bild von Jesus, ja, in dem Bild von Melchisedek. und zeigt auf diese feine Art und Weise, ganz besonders mit Psalm 110, ja, wie groß Jesus ist. Wir merken also, von verschiedenen Ecken kommt er, um uns den Herrn Jesus groß zu machen. Wir wollen nicht bei Melchisedek stehen bleiben, wir wollen über ihn zu Jesus kommen und sehen, wie groß er ist, wenn wir solches lesen. Vers 25 ist der Hauptvers, der wichtigste Vers, denke ich, in diesem Kapitel. Ein Vers, den es sich lohnt, auswendig zu lernen. Daher, weil Jesus größer ist als Melchisedek und Aaron, daher vermag er auch die bis aufs ganz Vollkommene zu retten, die durch ihn zu Gott hinzutreten. Einige Bemerkungen zu diesem Vers, zum Wortlaut. Er vermag zu retten. Beachten wir die zukünftige Form. Gegenwart und Zukunft. Das heißt, jetzt zieht sich ein Rettungsvorgang in die Zukunft hinein. Wir sind gerettet worden, sagt die Schrift. Wir werden gerettet und wir werden gerettet werden. Das klingt hier an. Der Schreiber weiß natürlich, dass Jesus für uns gestorben ist, unsere Sünden vergeben sind. Wir sind gerettet vom Zorn Gottes, das weiß er. Aber er weiß auch, dass wir jetzt einen Hohenpriester brauchen, der uns jetzt durchbringt durch die Gefahren dieser Wildnis und uns ans Ziel bringt. Und dort will er uns sehen, ja. Und zeigt uns Jesus, der vermag uns zu retten. Und zwar bis aufs ganz Vollkommene. Bis aufs Äußerste. Was heißt das? Das heißt einmal bis in alle Ewigkeit, aber das, wenn er nur das gesagt hätte, dann hätte er wohl ein anderes Wort gebrauchen müssen. Dies bedeutet noch mehr als das, als dass er uns eine ewige Rettung verschafft, sondern in jeder Hinsicht. Er vermag uns zu bewahren vor Sünde, damit wir rein bleiben, heilig. 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Er vermag uns zu bewahren. Er vermag uns zu bewahren vor dem Feind. Er vermag uns ans Ziel zu bringen, zum Ziel zu bringen. In jeder Hinsicht ist Jesus Christus unser Retter. Brauchen wir Hilfe? Nun, die Nötigen sind verschieden. Jesus kann helfen. Er vermag bis aufs ganz Vollkommene zu retten. Wen? Die, die durch ihn, nicht durch Aaron, nicht durch einen von Aaron stammenden Priester, nicht durch die aaronitische Linie, sondern durch die melchisedeksche Linie, durch Jesus, durch den ewigen Priester, der nie abgelöst wird. Er bleibt Priester in Ewigkeit und deshalb kann er ewiglich retten und überall retten. Er vermag, die zu retten, die zu Gott kommen wollen, aber es durch ihn tun, die anderen nicht. Kapitel 10. Gehen wir diesen Weg nicht, es gibt keinen anderen Weg. Es gibt kein anderes Opfer. Bitte komm zurück zu diesem. Die durch ihn zu Gott hinzutreten. Wer zu Gott kommen will, muss durch Jesus kommen. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und da maß sich es an einen Würdenträger der Kirche Basels und sagt, dieser Vers, Johannes 14, Vers 6, der kommt nicht aus dem Mund Jesus. Jesus wäre viel toleranter gewesen als das. Ja. Das wird wohl von Johannes stammen, ja, dieser Vers. Der war ein bisschen engstirnig. Ja. Da spricht man dem Pluralismus, dem Synkretismus, das Wort. Das heißt, viele Religionen bringen zum selben Ziel. Alle Wege führen dadurch nach Rom, nicht irgendwo anders. Ja. Ein Bruder in der Schweiz, mit dem ich mit dem Auto mitfuhr, sagte, schau einmal die Landkarte, wie die Autobahnen hier gebaut sind. Nord-Süd, Nord-Süd. Die führen nach Rom. Man kommt schneller nach Rom. Ja. Vielleicht, wahrscheinlich schon. Er lebt, warum vermag er zu retten? Er lebt die ganze Zeit, um sich für sie zu verwenden. Das ist die Bedeutung des Wortes. Selber Gedanke wie in Römer 8, Vers 26, nein 27. Jesus verwendet sich für ihn, für uns. Er steht Bürger, er steht gerade für uns. Wir brauchen einen Mittler und der ist Jesus. So viel zu Kapitel 7. Nächster Abschnitt unter Groß H. Groß H. Punkt. Jesus Christus ist hoher Priester. Hoher Priester können Sie abkürzen durch zwei große Buchstaben H und P. Können Sie schneller vorankommen. Jesus Christus ist hoher Priester mit einem vorzüglicheren Dienst. Und so zeigt er die Größe Jesu. Jesus Christus ist hoher Priester mit einem vorzüglicheren Dienst. In dem Abschnitt Kapitel 8, Vers 1 bis Kapitel 9, Vers 14 will er uns diesen vorzüglichen Dienst Jesu zeigen. In verschiedener Hinsicht. Hier will ich auf einiges wieder aufmerksam machen. Zuerst die Verse, und vielleicht kann ich Vers 1 kurz berühren. Haupt über dem, das hier gesagt wird, oder Hauptgedanke über dem, das hier gesagt wird, Doppelpunkt. Wir haben einen solchen hohen Priester, der sich setzte zur Rechten des Thrones der Majestät in den Himmeln. Hauptgedanke über dem, das hier gesagt wird. Wo? Was heißt hier? Heißt das das Bisherige? Heißt das das, was er jetzt gerade schreibt? Heißt es das, was er schreiben wird? Alles, beides. Hauptgedanke von dem, das ich geschrieben habe, wir haben einen Mittler, einen Vermittler des Wortes Gottes und einen hohen Priester als Mittler zur Versöhnung. Das war der Hauptgedanke von dem als Lehre, ja, als Lehre. Zwecks Ermahnung natürlich. Hauptgedanke von dem, was er jetzt besonders schreiben wird, besonders wird das jetzt der Fall sein. Er hat das schon anklingen lassen, aber jetzt wird er sich auf dieses Thema konzentrieren, bis zu Kapitel 10, etwa Vers 18. Wir haben einen solchen hohen Priester, der sich setzte zur Rechten des Thrones, das heißt, der alles vollbracht hat und jetzt vom höchsten Gipfelpunkt des Alls aus regiert und zur Verfügung steht, das heißt, uns helfen kann. Jetzt die Verse 10 bis 12. 10 bis 12. Weil dieses der Bund ist, mit dem ich mich dem Hause Israels verpflichten werde, nach jenen Tagen. Hier haben wir das Wesen des Bundes, mit dem ich mich verpflichten werde. Ein Bund im Alten und Neuen Testament ist nicht gerade ein Vertrag, wenn er zwischen Menschen, vielleicht zwischen Achimelech und Isaak oder noch jemandem, zwischen Menschen entsteht, dann schon. Wenn beide Seiten sich verpflichten, gut. Aber die Verpflichtung hier ist einseitig zwischen Gott, ein Bund, zwischen Gott und Menschen ist ein einseitiger Bund, eine einseitige Verpflichtung in dem Sinne, dass Gott die Initiative ergreift und er verpflichtet sich dem Volk. Dabei natürlich wird auch das Gegenüber oder der Gegenüber in diesem Fall verpflichtet, aber nicht von sich aus, sondern von Gott aus. Nicht ist es so, wenn Gott einen Bund mit Abraham macht, dass die zwei als Partner einander begegnen und jetzt verpflichtet der eine sich und dann verpflichtet der andere sich. Nein, Gott verpflichtet sich Abraham und Gott verpflichtet Abraham sich gegenüber. So auch mit Noah, so auch mit Israel, so mit David. Gott ist es, der zuerst sich verpflichtet und er ist es, der dem sein Gegenüber sich ihm verpflichtet. Schau einmal, Kraft dessen, dass ich dir dieses tue, erwarte ich von dir Gegenliebe. Und diese Liebe wird so und so aussehen. Ja. Vertrauensvolle Liebe ist die Verpflichtung, die Gott erwartet. Und die nimmt von Fall zu Fall dann die spezielle Bedeutung an. Hier haben wir also einen Kern, einen Hinweis auf das Wesen des Bundes. Dem ich mich dem Hause Israels verpflichten werde, nach jenen Tagen, sagt der Herr, wobei ich meine Gesetze in ihr Denken gebe. Diese Stelle zitiert er wieder in Kapitel 10. Das ist für ihn wichtig. Israel lebt innerhalb des Zaunes Gesetz. Das wird schon schön deutlich in dem Bild des Lagers Israels in der Wüste. Verschiedene Kreise. Ja. Zuerst der Kreis der Mauer oder der Wand des Heiligen und Allerheiligsten, der Stiftshütte. Das Zelt selbst. Und dann haben wir den Zaun, den Hofzaun um dieses Zelt. Und dann haben wir drei Familien Aarons an drei Seiten, Süd, West und Nord, und gegen Osten lagern Mose und Aaron und ihre Familien, so dass Levi, das sind alles Leviten, die umzingeln gleichsam den Zaun, der den Hof umgibt. Und um dieses Lager der Leviten, einschließlich Mose und Aaron, haben wir dann das Lager Israels, also vier Lager jeweils, mit drei Stämmen zum je Lager. Und in der Mitte haben wir was? Was ist im Allerheiligsten? Was ist dort? Die Bundeslade. Und was ist in der Bundeslade? Das Gesetz. Ein besseres Wort ist Weisung. Auch im Neuen Testament, wenn wir vom Gesetz Moses lesen, ist es uns eine Hilfe, wenn wir das im alttestamentlichen Sinne auffassen, als Weisung, das heißt einfach Wort Gottes, das aus Imperativen und Indikativen besteht. Weisung besteht aus Unterweisung und Anweisung. Gesetz, diese Vokabel, ist für uns nur Imperativ, nicht wahr? Also Befehl. Aber in Gottes Wort, im Alten Testament, war Gesetz mehr als das. Es hatte auch Geschichte und Prophetie und Beschreibung. Das heißt, alles zusammen als Erzählung oder Beschreibung und Befehl war es Weisung. Torah heißt im Grunde Weisung. Ist also etwas mehr noch als das deutsche Wort Gesetz oder auch das griechische Wort für Gesetz. Aber es hilft uns, wenn wir diesen Gedanken hineinlegen. Das Wort Gottes ist in der Mitte der Mitte der Mitte. Und das zeigt an, wo es im Leben eines einzelnen Israeliten zu finden sein sollte, nicht wahr? In seinem Herzen, in seinem Gedächtnis. Da ist das schöne Wort aus Psalm 119, da bekennt der Psalmist in Vers 11, und da haben wir ein seltenes Wort, dein Wort habe ich aufgelagert, aufgespeichert in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Ja, der hat das gemacht. Weiter, Vers 10. Wobei ich meine Gesetze oder meine Weisungen in ihr Denken gebe. Israel lebt innerhalb eines Zaunes. Das Gesetz umgibt Israel. Und es lebt innerhalb dieses Zaunes und stößt immer wieder an seine Grenzen. Durchbricht auch oft den Zaun, übertritt. Und da kommt Gott und sagt er, ich will den Zaun aufheben, aber nicht zerstören. Das Wesen bleibt. Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Ich werde es verpflanzen. Ich werde den Zaun nehmen und ich werde ihn wegnehmen aus der Außenseite des Volkes und werde es auf die Innenseite verlagern. Und in das Herz hinein, in das Denken hinein, so dass sie mit meinem Wort denken. Und dort wollen wir es bedenken, damit wir mit Gottes Wort denken können. Es ist mir ein Vorrecht gewesen, ein Privileg gewesen, immer wieder Menschen zu treffen, die, wenn sie sprachen oder beteten zu Gott, immer wieder war das so voll von Ausdrücken, die man in der Bibel finden würde. Ja? Immer wieder haben sie da so brocken zitiert. Ja? Sie waren voll von Gottes Wort. Das ist etwas Schönes, solche Leute zu treffen. In ihr Denken gebe und auf ihre Herzen werde ich sie schreiben. Das ist Wiedergeburt. Parallelstelle 2. Korinther 3, die ersten Verse dort, 1 bis 3. Oder sogar in 1 bis 6. Dort greift er Hesekiel 36 auf, das ist derselbe Gedanke. Dieses Zitat ist aus Jeremia. Noch eine Parallelstelle ist Hesekiel 36, 26 und 27. In ihre Herzen werde ich sie schreiben. Und so tun wir heute von innen her, was Gott will. Und ich werde ihnen zum Gott sein und sie werden mir zum Volk sein. Was heißt das? Ich werde ihnen zum Gott sein. Er wird ihr Herr und ihr Helfer sein. Und es wird gar nicht einer seinen Mitbürger lehren im letzten Sinne. Das heißt nicht, dass Jesus nicht Lehre einsetzen durfte. Das durfte er tun und hat es zu unseren Gunsten getan. Aber hier haben wir die Sprache wie bei Johannes in 1. Johannes 2. Irrlehren sind immer angewiesen auf ihre Bahnbrecher, nicht wahr? Die Jehovas Zeugen sind angewiesen auf Rutherford und die Anfänge, ja? Denn das liest man nirgends in der Bibel, was die da sagten, ja? Sie sind angewiesen auf einen menschlichen Lehrer. Die Mormonen sind angewiesen auf Joseph Smith, ja? Irrlehrer sind, die Buddhisten sind angewiesen auf Buddha. Und die Muslims auf Mohammed. Aber wir haben das Wort Gottes durch den Geist im Herzen und letztlich sind wir nicht angewiesen auf eine Lehre. Sie helfen uns, aber sie sind ja auch Schafe. Alle menschlichen Hirten sind auch Schafe. Ja? Und jeder von uns darf ein Hirte des anderen sein, auch ein Lehrer des anderen. Wir dürfen einander helfen, aber wir sind nicht angewiesen auf sie, um die Wahrheit zu bekommen. Sie sind nicht die Quelle der Wahrheit, sondern sie geben sie weiter. Hier ist die Quelle. Sodass sie nicht angewiesen sein werden auf einen Menschen. Es wird gar nicht einer seinen Mitbürger lehren und einer seinen Bruder und sagen, kenne den Herrn, weil alle mich mit Gewissheit kennen werden. Alle werden mich wissen. Ja, so im Grundtext. Alle werden mich mit Gewissheit kennen. Das heißt, jeder wird das Wort Gottes in sich haben, weil er wiedergeboren ist. Vom Kleinen unter ihnen bis zum Großen unter ihnen. Weil ich, merken wir eine weitere Begründung in Vers 12, weil ich ihren Ungerechtigkeiten gegenüber barmherzig sein werde. Was begründet das? Vers 12 spricht von Sündenvergebung. Und begründet Vers 11, das von Gott kennen spricht. Wann lernt man Gott kennen? Nicht vor Sündenvergebung, nach Sündenvergebung. Die Sünde trennt uns von Gott, sodass er für uns im Dunkeln bleibt. Aber ist einmal die Sünde weg und vergeben, Dann ist die Bahn offen und dann kann der Heilige Geist uns und Gott zeigen und sie können ihn durch Jesus Christus kennenlernen. Weil ich ihnen ihre Ungerechtigkeiten vergeben werde, weil ich ihnen barmherzig sein werde und ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten nicht mehr gedenken werde, deshalb wird es so weit kommen, dass jeder mich kennt. Dann kennt man Gott. Mit der Wiedergeburt bekommen wir Kenntnis Gottes. Sein Wesen, etwas, das dort geschieht.